Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Heute mit Jana Adu. Guten Tag. Gas ist von nun an ein knappes Gut in Deutschland. Das sagte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck vorhin auf einer Pressekonferenz zur Lage auf deutschen Gasmärkten und hat die Alarmstufe des Notfallplans Gas ausgerufen. Wir sprechen mit unserem Korrespondenten Panayotis Gravilis aus dem Hauptstadtstudio. Außerdem geht es im Interview mit Sven Hameling von der Hilfsorganisation CARE um eine neue Studie zur mangelnden Klimafinanzierung durch Industrienationen. Thema im Verbrauchertipp ist die CO2-Kompensation bei Flugreisen. Jetzt sprechen wir aber erstmal über die Ausrufung der Alarmstufe des Notfallplans Gas. Panayotis Gravilis aus dem Hauptstadtstudio ist mir jetzt zugeschaltet. Herr Gravilis, bisher bestand die Frühwarnstufe. Jetzt hat Wirtschaftsminister Habeck die Alarmstufe ausgerufen. Was bedeutet die konkret?
Ja, Sie haben es gesagt, es ist die zweite von insgesamt drei Stufen des Notfallplan Gases. Dieser Plan beruht auf einer europäischen Verordnung. Die erste Stufe, Frühwarnstufe. Ab heute gilt die Alarmstufe. Also die Gasversorgung ist gestört. Worst case wäre die dritte Stufe, die Notfallstufe. Da würde dann die Bundesnetzagentur bestimmen, wer zuerst mit Gas beliefert. Haushalte, soziale Einrichtungen, Krankenhäuser, die sind dann besonders geschützt. Aber jetzt sind wir bei der zweiten, bei der Alarmstufe. Und das heißt, in den Worten von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck folgendes:
Wir haben in Deutschland eine Störung der Gasversorgung, so ist es definiert. Daher ist es erforderlich, diese Alarmstufe auszurufen. Gas ist von nun an ein knappes Gut in Deutschland.
Ja, und ein Grund für dieses knappe Gut: Seit gut einer Woche bekommt über die Pipeline Nord Stream 1 nur noch 40% der regulären Menge aus Russland. Die Gasversorgung ist gestört, aber der Markt ist noch in der Lage, die Nachfrage zu decken, kann eben zu Marktpreisen sich mit Gas eindecken. Die Versorgungssicherheit heißt, es ist aktuell noch gewährleistet, aber man rechnet eben mit dem Schlimmsten, nämlich dass gar kein Gas mehr aus Russland kommt. Der Gasspeicher für den Winter, der ist aktuell knapp zu 58% gefüllt. Das ist zwar besser als noch im Vorjahr, aber Berechnungen der Bundesnetzagentur zeigen, wenn es bei dieser Gasmenge bleibt, ist zum 1. Dezember der Speicher nicht zu 90% gefüllt für den Winter. Und Robert Habeck sagte, das ist kein Spiel. Also kurzum, es ist ernst.
Und welche Konsequenzen ergeben sich denn jetzt erstmal mit dieser Ausrufung der zweiten Stufe für Verbraucherinnen, aber auch für die Industrie?
Also man muss sagen, für die Verbraucherinnen und Verbraucher, aber auch eben für die Industrie, es wird teurer und es ist schon teurer. Und die Abschlagszahlungen werden ja bereits jetzt angepasst. Eine Preissteigerung bleibt vorerst aber noch aus, nämlich die nach dem Paragraph 24 Energiesicherungsgesetz. Der Paragraph erlaubt die Weitergabe von Preisen außerhalb der Verträge und nämlich ab sofort. Heißt, die Abschlagszahlung, die ich aktuell zahle, wenn ich zum Beispiel eine Gasetagenheizung habe, kann sofort angepasst werden und dann zahle ich möglicherweise statt 80 € im Monat das Doppelte. Und dieser Paragraph wird laut Habeck aber noch nicht gezogen. Hören wir mal rein.
Dieser Paragraph ist noch nicht das schärfste Schwert, das wir politisch in der Hand haben, aber ein doch so scharfes Schwert, dass es mit großem Bedacht angewandt werden muss.
Es kann aber sein, und das ist eben der Punkt, die Alarmstufe, die jetzt ausgerufen wird, die erlaubt es, diesen Paragraph zu ziehen, und das kann möglicherweise noch passieren.
Wir hoffen, dass die Alarmstufe die Gasmarktlage entspannt. Welche weiteren Entlastungen sind denn geplant von der Bundesregierung?
Ja, man muss sagen, gestern gab es einen Koalitionsausschuss und da ist ehrlicherweise nicht viel bei rumgekommen, was Entlastungen angeht. Robert Habeck hat heute gesagt, die Preise müssen fair getragen werden. Haushalte und Unternehmen, die es sich nicht leisten könnten, die sollten dann unterstützt werden. Und das sei eben die Aufgabe der nächsten Wochen. Man muss aber dazu sagen, viel konkreter wurde er allerdings nicht. Aber ich denke mal, es werden wahrscheinlich noch Entlastungen kommen.
Panayotis Gravilis zur Ausrufung der Alarmstufe des Notfallplans Gas. Vielen Dank. Am Wochenende beginnt der G7-Gipfel in Bayern und vermutlich wird auch dieser Gipfel mit tollen Versprechungen zu Ende gehen. Aber oft werden diese Versprechungen gar nicht erfüllt. Das wird jetzt auch nach einer Studie der Hilfsorganisation CARE zur Klimafinanzierung deutlich. Die zeigt, dass nicht nur das Versprechen von 23 Industrienationen, darunter die G7, zu 100 Milliarden US-Dollar pro Jahr bis 2020 an Staaten im globalen Süden zu zahlen, nicht eingehalten wurden, sondern dass es bei der Finanzierung noch weitaus größere Missstände gibt. Vor der Sendung habe ich mit Sven Hameling von CARE gesprochen und zu Beginn habe ich ihn gefragt, wie weit die Staaten bei dem Ziel der 100 Milliarden US-Dollar gekommen sind.
Genau, zunächst ist es mal so, dass nach, ich sag mal, offiziellen Zahlen der Regierung, das stellt dann meistens die OECD zusammen, die Industrieländer im Jahr 2019 etwa 80 Milliarden aufgebracht haben, anstatt der 100 Milliarden. Das ist an sich schon mal ein Problem, weil es natürlich auch um Vertrauensverlust gegenüber den Entwicklungsländern geht und diese 100 Milliarden eben auch ein ganz zentraler Teil des Paris-Abkommens sind und nicht irgendwie, ich sag mal, nur eine Nebenbaustelle. Was wir uns jetzt auch nochmal genauer angeguckt haben, ist, wie viel von der bereitgestellten Klimafinanzierung ist denn eigentlich neu und zusätzlich, weil das im Grunde auch Teil des Versprechens ist und auch wir als Zivilgesellschaft und viele Länder mal deutlich gemacht haben, es kann ja nicht sein, dass man versprochene Entwicklungshilfe jetzt sozusagen in Klimamaßnahmen ummünzt und das dann nur ein Nullsummenspiel ist. Und was wir da herausgefunden haben, ist auf Basis der neuesten Zahlen, dass eben wirklich nur ein sehr kleiner Teil sozusagen strenge Zusätzlichkeitskriterien erfüllt. Ich nehme mal das Beispiel der G7, die haben insgesamt zwischen 2011 und 2018 186 Milliarden US-Dollar als Klimafinanzierung berichtet. Davon sind aber nur 300 Millionen sozusagen zusätzlich zu dem offiziellen Ziel der Entwicklungshilfe von 0,7% des Bruttonationaleinkommens. Also ein verschwindend geringer Teil und das legen wir mit diesen Zahlen jetzt offen.
Die Zahlen zu der Klimafinanzierung, die sind von 2011 bis 2018. Das sind die aktuellsten Zahlen, die vorliegen. Hat sich denn in diesem Zeitraum auch was zum Guten oder eher zum Schlechten entwickelt?
Das muss man sich zum Teil je nach Land genau angucken. Also für Deutschland beispielsweise können wir schon sagen, dass es insgesamt einen Trend nach oben gab in der absoluten Klimafinanzierung und Deutschland zum Beispiel auch sein Ziel erreicht hat. Also 2014 war angekündigt worden, dass man bis 2020 die Mittel auf 4 Milliarden verdoppeln will. Das ist ungefähr erreicht worden. Allerdings mit der Einschränkung, das zeigen wiederum unsere Zahlen eben, dass es im Grunde fast alles als Teil der normalen Entwicklungsfinanzierung angerechnet wird und Deutschland eben noch nicht mal dieses UN-0,7%-Ziel erreicht hat. Es gibt ein paar wenige Länder und die sind in unserem Ranking auch eben ganz oben, die gesagt haben, wir machen Klimafinanzierung im Wesentlichen zusätzlich zu der Entwicklungshilfe und da gehören zum Beispiel Luxemburg, Norwegen und Schweden dazu. Also es gibt schon auch Beispiele, die eben deutlich besser abschneiden als Deutschland.
Und gibt es auch besondere Versprechensbrecher?
Also ganz unten sind Länder wie jetzt innerhalb der G7 zum Beispiel, wie Japan oder auch Großbritannien, die einfach zum Teil zwar auf dem Papier ihre Klimafinanzierung erhöht haben, aber eben sehr schwach in Bezug auf Zusätzlichkeit. Japan ist ein Beispiel, wo immer ziemlich viele Kredite angerechnet werden beispielsweise. Wir haben in vergangenen Studien auch schon mal herausgefunden, dass manchmal Maßnahmen, also ich sag mal Brückenbau für mehrere hundert Millionen US-Dollar als Klimaanpassungsfinanzierung angerechnet wurde, wo man auch sagen kann, höchstens ist da vielleicht ein kleiner Zusatzkostenpunkt, weil man die Brücke anders baut, als man sie ohne Klimawandel bauen würde. Aber das sind also Dinge, wo man eben sehr klar sagen kann, die Zahlen sind überberichtet und de facto steht den Entwicklungsländern viel weniger Geld zur Verfügung, als eigentlich notwendig wäre.
Wo wurde denn das Geld quasi weggenommen, um es in die Klimafinanzierung zu stecken?
Insgesamt ist es eben so, dass die meisten Länder quasi, insbesondere die größten Industrieländer, ihr 0,7%-Ziel der Entwicklungshilfe lange nicht erreicht haben oder nur in einzelnen Jahren erreicht haben. Und das sind natürlich Gelder, die sowieso schon gebraucht werden, um den Hunger weltweit zu bekämpfen, um die Wasserversorgung auszubauen. Es gibt ja viele Länder, wo eben dort einfach die Bedingungen nach wie vor sehr schlecht sind. Und auch wenn wir der Meinung sind, das kennen wir auch aus unserer eigenen Arbeit, dass es zwar richtig ist, Klimaanpassungsmaßnahmen zum Beispiel natürlich auch in Wasserversorgung, in Ernährungssicherheit zu integrieren, ist es ein Problem, wenn eben die Finanzen nicht entsprechend mitwachsen, weil doch in vielen Bereichen der Klimawandel einfach zusätzlich Kosten verursacht und de facto steht dann weniger für diese eigentlich dringend notwendigen Entwicklungsmaßnahmen zur Verfügung.
In Ihrer Studie schreiben Sie auch, das Klimafinanzierungsversprechen, das war nicht nur so ein altruistisches Versprechen der reichen Nationen, sondern eben auch ein Teil eines umfassenden globalen Green Deals, der eben aus Verhandlungen der Klimarahmenkonvention der UN hervorging. Wie müsste es jetzt nach Ihrer Sicht weitergehen? Sind da irgendwelche Konsequenzen zu erwarten?
Also ich glaube schon, dass so Studien, wie wir sie jetzt gemacht haben, die eben ja vor allen Dingen auch für Transparenz sorgen sollen, den Druck auf die Industrieländer erhöhen, nachzulegen und die Klimafinanzierung sozusagen zusätzlicher zu machen und zu erhöhen. Und alle wissenschaftlichen Studien der letzten Jahre haben gezeigt, die Welt ist zu langsam, was den Klimaschutz angeht. Die Welt ist auch zu langsam, was die Vorsorge an die sich ausweitenden Folgen der Klimakrise angeht, also sich daran anzupassen. Und wir sehen auch gleichzeitig, dass sozusagen immer mehr Länder unter großen Druck kommen und in Krisen versinken, die zwar nicht immer alle mit dem Klimawandel zusammenhängen, aber in vielen Bereichen verschärft werden. Und gleichzeitig ist es so, dass man natürlich auch von den Entwicklungsländern, ich sage mal gerade den großen Schwellenländern, erwartet, dass sie mehr im Klimaschutz tun, zu Recht auch. Industrieländer müssen auch mehr machen. Aber das hängt auch alles zusammen, denn wie Sie schon sagten, diese Finanzierungszusage war eben auch Teil des Pariser Abkommens. Und wenn sich die eine Seite nicht an die Verpflichtungen hält, in diesem Fall die Industrieländer, da besteht natürlich die Gefahr, dass andere es auch nicht tun, beziehungsweise man kann ihnen weniger stark argumentativ entgegengehen. Deshalb ist es ganz wichtig, dass die Industrieländer jetzt hier eine Schippe drauflegen.
Sven Hameling von der Hilfsorganisation CARE über mangelnde Klimafinanzierung durch reiche Industrienationen. Das Interview wurde vor der Sendung aufgezeichnet. Was den Bedarf an Energie angeht, kann Island durchaus als reiches Land gelten. Eine Hauptenergiequelle mit mehr als 30% ist Erdwärme, geothermale Energie, die meist vulkanischen Ursprungs ist. Fast der gesamte restliche Energiebedarf wird durch Wasserkraftwerke abgedeckt. Hinzu kommen noch zwei große Windkraftwerke. Mit den verschiedenen Energiequellen werden nicht nur Häuser beheizt, Turbinen angetrieben und heißes Wasser geliefert, sondern auch die Bürgersteige beheizt, damit die im Winter nicht vereisen. Der Überfluss scheint also grenzenlos. Und inzwischen wird über einen Energieexport nach Europa nachgedacht. Peter Kaiser berichtet.
Wir stehen hier vor der sogenannten Todesquelle. Die Temperatur wird 88 Grad betragen und der pH-Wert des Wassers liegt bei 8, also stark alkalisch.
Der Geothermalpark Vera Gerdi ist ein bemerkenswerter Ort, um die vulkanischen Aktivitäten auf Island hautnah zu erleben. Man geht einen schmalen Weg entlang, rechts und links blubbert heißes Wasser aus der Erde, eine Mini-Fontäne fährt hoch, es riecht nach faulen Eiern, Schwefel. Dass die vulkanischen Aktivitäten auch gefährlich sind, erfährt Beate, die seit ein paar Tagen auf Island ist, beim Lesen einer Schautafel dort. Denn die Todesquelle
erhielt ihren Namen durch einen tödlichen Unfall im Winter des Jahres 1906. Dabei fiel ein Reisender bei schlechter Sicht in den Quelltopf. Obwohl es seinen Begleitern gelang, ihn herauszuziehen, verstarb er am folgenden Tag. Infolge dieses traurigen Ereignisses wurden die ersten elektrischen Straßenlaternen auf dem Lande aufgestellt.
Viele Straßenlaternen auf ganz Island folgten, nicht nur aufgrund des Todesfalls. Strom ist billig auf der Insel, eigentlich umsonst. Die 31 aktiven Vulkansysteme hier treiben mit ihrer geothermischen Energie Turbinen an, nicht nur für Straßenlaternen, sondern für den allgemein täglichen Gebrauch der Bewohner. Und
90% unserer Häuser werden mit Erdwärme beheizt. Der Rest mit elektrischer Energie, die per Geothermalenergie und Wasserkraft erzeugt wird.
Bjarni Richter ist Projektmanager bei ISOR, Iceland Geosurvey. Die Regierungsinstitution erforscht und erkundet geothermische Ressourcen auf Island.
Mehr als 80% von Islands Energiebedarf werden aus erneuerbaren und ökologischen Energiequellen bezogen, also Erdwärme und Wasserkraft. Den Rest erzeugen Kraftwerke. Lediglich für den Transportsektor und die Fischerei importieren wir Öl und Benzin. Aber auch dort ist gerade alles im Wandel, aufgrund der rasanten Entwicklung von elektrischen Autos und synthetischen Kraftstoffen.
We have to care for our resources and conduct energy production with great responsibility.
Im Winter werden die Trottoirs in Reykjavik beheizt, damit sie nicht zufrieren. Aus den Abwässern des Svartsengi-Kraftwerks ist die berühmte Blaue Lagune entstanden, ein touristisches Highlight. Und das Geothermiekraftwerk Hellisheiði nahe Reykjavik ist eines der größten Kraftwerke der Welt. Im Showroom des Kraftwerks wird den Besuchern sowohl die Arbeitsweise der Anlage erklärt, als auch die Schwierigkeiten, die es bei der Erschließung neuer Geothermalfelder gibt. Die bei ISOR angestellte deutsche Geowissenschaftlerin Annette Blisch gesagt, gefährlich wird es.
Wenn wir zu hohen Druck, zu flach in der Erdkruste haben, dann kann es durchaus zu explosionsartiger Druckentladung kommen. Und da muss dann genau geguckt werden, wie diese Bohrlöcher getäuft werden. Auch Bohrungen können Erdbeben initiieren.
Zudem ist der isländische Untergrund ständig mit tektonischen Bewegungen aktiv.
Man bohrt an den Flankseiten der Vulkane in die Störungszone hinein, also praktisch direkt in den Vulkan. Es kommt auch vor, das direkt in magmatische Gänge reingebohrt wurde, was dann auch in Krabla im Norden von Island passiert ist. Ja, und da muss man natürlich schon aufpassen, dass da nichts passiert, weil man will ja keinen künstlichen Vulkanausbruch provozieren.
Die Erschließung neuer Geothermiefelder ist wichtig. Denn etwa beim Kraftwerk Hellisheidi wurde vor knapp 10 Jahren ein fortschreitender Produktionsabfall festgestellt. Die unterirdischen Dampfreservoirs waren erschöpft.
Es wird immer mehr darüber auch nachgedacht, Windenergie mehr aufzubauen, weil Island hat unglaublich viel Wind. Und bisher war es einfach nicht nötig. Im Moment ist bloß die Überlegung, dass Geothermiekraftwerke, Wasserkraftwerke haben auch einen ziemlichen Einfluss auf die Umwelt. Tidenhub-Kraftwerke, da sind einige Gegenden in Island, die wären dazu auch ganz gut geeignet.
Es gibt zudem immer wieder Stimmen auf Island, die sich für einen Export der grünen Energie aussprechen.
Aber da müsste dann wirklich gucken, dass nicht alle Geothermiegebiete aufgeschlossen werden. Weil irgendwo muss man ja auch die Naturlandschaft instand halten. Europa ist so energiehungrig, ich weiß nicht, ob sich da Island nicht vielleicht übernehmen würde.
Ein Bericht von Peter Kaiser über den möglichen Energieexporteur Island. Die Ukraine gilt als Kornkammer Europas. Als einer der weltweit größten Getreideexporteure betrifft das Ausbleiben von Weizen-, Mais- und Gerstenlieferungen durch den Krieg im Land aber Nationen weltweit. Viele, die bereits vorher mit Ernährungsunsicherheit zu kämpfen hatten. In Kenia nutzen Landwirtinnen und Landwirte jetzt neue Anbaumethoden, die langfristig für mehr Ernährungssicherheit sorgen sollen. Ein Beitrag von Caroline Hoffmann.
Lilian Mulwa schleppt einen großen Sack Sorghumhirse durch ein Dorf im Osten Kenias. Die Landwirtin bringt ihr Getreide zum Händler. Erst seit ein paar Jahren baut sie keinen Mais mehr an, sondern Sorghumhirse, eine alte einheimische Nutzpflanze.
Sorghum kann schneller geerntet werden und ich muss nicht so viele Pestizide verwenden. Ich habe mich für die Hirse entschieden, damit kann ich meine Hühner versorgen und meine Kinder ernähren.
Die Hirse kann die 32-Jährige mehrfach im Jahr ernten. Sie braucht nur rund ein Drittel der Wassermenge, die Mais benötigt. Und bei Lilian Mulwa wird es immer trockener, wie in vielen Teilen Kenias.
Mais ist sehr empfindlich gegenüber Krankheiten und wenn es nicht genug regnet, kann er nicht überleben.
Lilian Mulwa ist nicht allein umgestiegen. Sie bekommt wissenschaftliche Unterstützung, wie sie das Getreide anbauen und gut verkaufen kann. Dabei ist die Nutzpflanze auf dem Kontinent nicht unbekannt. Die Hirse wird in Westafrika und Äthiopien angebaut. Weltweit ist sie bereits das fünfthäufigste Getreide. Die Rückbesinnung auf alte, einheimische Nutzpflanzen soll helfen, die Ernährungskrise auf dem afrikanischen Kontinent langfristig zu lösen. Und das ist dringend nötig, denn schon jetzt spitzt sich die Ernährungslage zu. In West- und Ostafrika sind derzeit Millionen Menschen von Hunger bedroht. Die Ursachen sind vielfältig: Dürren, Überschwemmungen, bewaffnete Konflikte. Jetzt kommt Russlands Krieg in der Ukraine hinzu. Die Abhängigkeit von Weizen aus den beiden Ländern ist hoch. Die steigenden Preise am Weltmarkt erhöhen den Druck, erklärt Margaret Müller von Oxfam Deutschland.
Die Ukraine-Krise verschnellert es einfach. Es ist wie ein absoluter Katalysator. Und nicht nur dadurch, dass die Aufmerksamkeit fehlt, die Preise noch höher werden und das Geld fehlt.
All diese Krisen zeigen, Afrika braucht dringend mehr Ernährungssicherheit aus eigener Kraft, sagt Donald Brown vom Internationalen Fonds für landwirtschaftliche Entwicklung.
Der Klimawandel wird bleiben. Auch Preisschocks werden wieder passieren. Deshalb müssen wir die Landwirtschaft anpassen. Afrika sollte nicht mehr von importiertem Weizen abhängig bleiben. Es ist Zeit für mehr nationale Souveränität.
Und die soll mit anderem Getreide und Gemüse erreicht werden. Neben einheimischen Arten geht es um die Einführung von Nutzpflanzen, die resistenter gegen Trockenheit sind. Ein Beispiel: die Straucherbse. Das Gemüse ist ein Grundnahrungsmittel in Indien. Die Pflanze verbraucht nur wenig Wasser. In Afrika müssten Nutzpflanzen angebaut werden, die besser auf den Kontinent passten, erklärt Eric Manyasa, Wissenschaftler beim Institut für internationale Getreideforschung in den semiariden Tropen in Nairobi. In Zeiten des Kolonialismus seien sie zur Seite gedrängt worden, ersetzt durch Mais und Weizen.
In vielen Ländern gab es einen langsamen Anpassungsprozess. Der Grund waren Vorgaben, die in den meisten Ländern in Zeiten des Kolonialismus und danach erlassen wurden. Sie wurden nie überarbeitet.
Mit Folgen bis heute. In Kenia sind Mais und Weizen die Hauptnahrungsmittel. Und genau hier müsse auch angesetzt werden, wenn die Ernährungssicherheit auf dem Kontinent steigen solle. Allein andere Sorten anbauen reiche nicht aus. Sie müssten von den Menschen auch gegessen werden, sagt Manyasa.
How do we build these value chains?
Wie können wir die Wertschöpfungskette für diese Getreide verbessern? Dann ist es nicht Porridge oder Maisbrei. Dann gibt es andere Produkte aus Hirse. Warum nicht Smart Food, wie Nudeln oder Kuchen?
Smart Foods that we are developing, like noodles, cakes.
Die Verantwortung liegt bei den Regierungen der afrikanischen Länder. Sie müssten den Wandel unterstützen und vorwärts treiben, sagt Manyasa, sonst ändere sich nichts.
Ein Bericht von Caroline Hoffmann über neue landwirtschaftliche Anbaumethoden in Kenia.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Jetzt im Juni ist sie besonders groß, die Freude auf den Jahresurlaub. Für viele heißt das, raus aus Deutschland, ab ins Ausland. Und das geht, wenn die Distanz zu groß oder die Zeit zu knapp ist, oft nur mit dem Flugzeug. Fliegen hat aber ja bekanntlich eine sehr schlechte CO2-Bilanz. Viele Verbraucherinnen und Verbraucher überlegen daher, ihr schlechtes Gewissen mit der Kompensation von ausgestoßenem CO2 zu erleichtern. Was diese CO2-Kompensation wirklich bringt, der Verbrauchertipp von Tom Funke.
Die durch einen Flug ausgestoßene Menge an CO2 an anderer Stelle einsparen. So lässt sich CO2-Kompensation kurz zusammenfassen. Kritiker dieses Konzeptes sprechen davon, einem modernen Ablasshandel, und ganz von der Hand zu weisen ist dieser Vorwurf nicht.
Ein Flug ist immer klimaschädlich. Er hat immer Auswirkungen aufs Klima. Es ist immer besser, so einen Flug zu vermeiden oder dass ich meinen Urlaub dann eben vielleicht mit der Bahn nachher oder mit dem Auto. Das sind zwar Verkehrsmittel, die wesentlich klimafreundlicher daherkommen in der Endabrechnung.
Das sagt Stefan Fischer von der Stiftung Warentest. Rund 1,5 Tonnen CO2 werden beispielsweise bei einem One-Way-Langstreckenflug von Frankfurt am Main nach New York pro Passagier in die Atmosphäre geblasen. Die genaue Menge hängt dabei von mehreren Faktoren ab, wie etwa ob man Business- oder Economy-Class geflogen ist und natürlich auch vom Flugzeugtyp. Dass Flüge das Klima schädigen, wissen auch die Airlines. Viele bieten deshalb direkt beim Buchen eines Tickets die Möglichkeit an, die entstehenden Emissionen zu kompensieren. Stefan Fischer von der Stiftung Warentest rät Reisenden, die Qualität der CO2-Kompensationsanbieter genau zu überprüfen.
Finde ich heraus, in was für Projekte das Geld fließt, und finde ich auch heraus, wie die Organisation aufgestellt ist. Also gibt es zum Beispiel sowas wie ein Vier-Augen-Prinzip, kann ich Jahresberichte auf der Website der Organisation finden. Das sind alles Indizien, dass die Qualität und auch die Kontrolle so einer Organisation zufriedenstellend sind und im Sinne der VerbraucherInnen.
Reisende, die ihre CO2-Emissionen kompensieren wollen, sollten zudem bei den unterstützten Klimaschutzprojekten auf bestimmte Standards achten. Ein gängiger Standard ist hier das CDM, die Zertifizierung nach dem Clean Development Mechanism der Vereinten Nationen. Ein Standard zur Einsparung von Treibhausgasen durch Projekte in Entwicklungs- und Schwellenländern. Zusätzlich können Projekte auch nach dem Goldstandard zertifiziert werden. Den erhalten Projekte, die nicht nur nachweislich zur Reduktion von Treibhausgasen führen, sondern gleichzeitig auch gut für die lokale Umwelt und soziale Belange der Bevölkerung sind. Vergeben wird der Goldstandard von einer Schweizer Zertifizierungsorganisation. Zudem rät Frank Wolke, Fachgebietsleiter für Klimaschutzprojekte beim Umweltbundesamt, Verbraucherinnen und Verbrauchern bei Projekten auf zusätzlichen Mehrwert zu achten.
Das kann eine zusätzliche Investition in Bildung und in Schulen sein. Das kann eine Schaffung von zusätzlichen Arbeitsplätzen sein. Das kann beispielsweise bei Kocherprojekten in ländlichen Räumen die Verbesserung der Luftsituation in den Räumen sein und dadurch eine Gesundheitsverbesserung. Und dieser zusätzliche nachhaltige Mehrwert wird teilweise auch besonders ausgewiesen bei Projekten und schafft damit ein zusätzliches Vertrauen in die Projekte und damit eben einen zusätzlichen Mehrwert.
Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Beim Kompensieren von CO2 kommen Verbraucher deshalb nicht darum herum, die verschiedenen Anbieter genau anzusehen und dann für sich eine Entscheidung zu treffen. Wie bei jeder Spende an einer Organisation.
Der Verbrauchertipp von Tom Funke. In den Informationen am Mittag spricht Thilko Gries gleich mit Thilo Schäfer vom Institut der Deutschen Wirtschaft über die Folgen der Ausrufung der Alarmstufe des Notfallplans Gas. Und sie gehen der Frage nach, ob dies der richtige Schritt war. Weitere Themen sind das schwere Beben in Afghanistan und weitere Entwicklungen in der Ukraine. Das war Umwelt und Verbraucher. Am Mikrofon verabschiedet sich Jana Adu. Kommen Sie weiter gut durch den Tag.